ist Hannah Gage. Jetzt kommen die Nachrichten, das ist SRF 3.
Die Nachrichten von SRF um 8 mit Roger Brändlin. Die Zürcher FDP-Politikerin Vreni Spörri ist gestorben und damit eine prägende Figur des Zürcher Freisinns. Vreni Spörri starb schon vor 4 Tagen an Auffahrt, wie der Parteipräsident der Zürcher Kantonal-FDP Filippo Leutenegger bestätigte. Bekannt wurde ihr Tod heute über einen Nachruf im Tagesanzeiger. Von 1983 bis 1996 war Spörri Nationalrätin und dann noch bis 2003 Ständerätin. Mehrmals wurde die Wirtschaftspolitikerin als mögliche Bundesrätin auch gehandelt. Spörri saß in den Verwaltungsräten mehrerer Schweizer Grosskonzerne. Als das Swissair-Grounding 2006 juristisch aufgearbeitet wurde, gehörte Spörri zu den Angeklagten, wurde aber freigesprochen. Vreni Spörri lebte in Horgen am Zürichsee. Sie wurde 87 Jahre alt. Wer ein Haus besitzt, soll einfacher gegen Hausbesetzerinnen oder Hausbesetzer vorgehen können. Das will nach dem Nationalrat auch der Ständerat. Er hat einer entsprechenden Gesetzesänderung zugestimmt. So soll es etwa einfacher werden, eine Besetzung mittels einer gerichtlichen Verfügung zu beenden. Wegen einer Differenz geht die Vorlage aber nochmals zurück in den Nationalrat. Nach der Außenpolitischen Kommission des Nationalrats sagt nun auch die Außenpolitische Kommission des Ständerats Ja zum Verhandlungsmandat des Bundesrats über die Handelsbeziehungen mit den USA. Der Entwurf des Bundesrats kommt nun vor die Konferenz der Kantonsregierungen. Dann gilt das Mandat als beschlossen. Es soll bei den Verhandlungen der Schweiz im Zollstreit mit den USA als Verhandlungsgrundlage dienen. Ins Ausland. Die Ukraine und Russland haben sich zu einer zweiten direkten Gesprächsrunde in Istanbul getroffen und dabei einigte man sich auf einen weiteren Gefangenenaustausch. Von russischer Seite hieß es, man habe der Ukraine einen Waffenstillstand angeboten für 2 bis 3 Tage, um gefallene Soldaten auszutauschen. Deutschland will trotz Gerichtsurteil weiterhin Menschen an der Grenze zurückweisen, die in Deutschland ein Asylgesuch stellen wollen. Das hat Außeninnenminister Alexander Dobrindt gesagt und er reagierte damit auf ein Urteil eines Gerichts in Berlin. Dieses hatte die Praxis für rechtswidrig erklärt. Das Urteil beziehe sich auf einen Einzelfall, begründete Dobrindt. Die ehemalige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist zur neuen Präsidentin der UNO-Generalversammlung gewählt worden. Die 44-jährige Grünen-Politiker erhielt in einer geheimen Wahl 167 Stimmen im grössten UNO-Gremium, in dem alle 193 Mitgliedstaaten vertreten sind. Da Baerbock die einzige Kandidatin für das Amt war, hätte die Wahl eigentlich per Applaus durchgeführt werden sollen. Russland bestand jedoch auf einer Abstimmung. Baerbocks Amtszeit beträgt 1 Jahr. Das Amt der Präsidentin der Generalversammlung hat eher protokollarische Bedeutung. Sie wird die Sitzungen leiten und Tagesordnungspunkte festlegen. Das Wetter, morgen Vormittag ist es vorübergehend trocken und zum Teil auch sonnig, sonst aber gibt es immer wieder Schauer und zum Teil kräftige Gewitter. Das alles bei maximal 23 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Konrad Muschk.
SRF 3 Fokus.
Mit Beatrice Gmönde, hoi miteinander. Sie gelten als eine der gewichtigsten Ökonominnen in der Schweiz. Der langjährige HSG-Professorin und Wirtschaftswissenschaftlerin wird neu gesagt, sie sei bestechend klug und schüchtern laut. Es geht um Monika Büttler, die jetzt vis-à-vis von mir sitzt. Herzlich willkommen.
Grüezi, Frau Gmünder.
Das Studio tipptopp gefunden.
Prima, mit der ÖV ist es so einfach.
Und das Fernsehstudio Leutschenbach ist Ihnen ja nicht fremd.
Nein.
Monika Büttler, in der gleichen Aufzählung, die ich jetzt gerade vorne gebracht habe, kommt auch noch vor, sie sei humorvoll nüchtern. Und ich sage, der Humor sagt viel über einen Mensch aus. Haben Sie per Zufall gerade eine Situation, wo Sie sich selber lustig vorkommen sind oder schon gerne einen Witz im Köcher?
Ja, die Witze, die vergesse ich viel zu schnell wieder. Aber ich glaube, ich bin relativ schlagfertig an so Podien. Während der CS-Krise war mein Mann ja ständig in den Medien gewesen. Und auf jeden Fall habe ich dann auch, wenn ich irgendwo einen Vortrag gehalten habe oder auf Podien, habe ich ständig Fragen zu Banking bekommen. Und irgendwann, als ich wieder eine Frage bekommen habe, habe ich gefunden, ja nein. Und da habe ich einfach gesagt, also das kann ich jetzt nicht sagen, weil wir haben eine strikte Arbeitsteilung daheim. Mein Mann macht das Banking und ich mache die Wäsche.
Oha, oha. Aber ich will heute schon auch noch mit Ihnen...
Nicht über die Wäsche reden.
Ja, mehr über Geld. Gut. Man muss vielleicht mal sagen, Ihrem Mann ist Urs Birchle, der ehemalige Bankenprofessor. Lebt sich das Leichte, wenn man sich nicht allzu wichtig nennt?
Ich glaube schon. Ich glaube, es lebt sich viel leichter, wenn man sich nicht so ernst nimmt. Ich glaube, sonst verbraucht man viel zu viel Zeit, irgendwie wirklich und alles. Ich glaube, mir hat das schon ein paar Mal geholfen.
Haben Sie das schon alle können?
Wahrscheinlich nicht. Ich bin sehr scheuch als Kind. Und wenn ich dann mal irgendetwas gesagt habe, ich habe mich schon gewehrt, habe ich immer können. Dann ist mir das auch tagelang noch nachgegangen, damit gecatcht. Und ich habe schon gelernt, damit umzugehen, dass vielleicht nicht alles perfekt ist und manchmal ein bisschen unerwartet ist. Das ist sicher auch über die Jahre gewachsen.
Das ist auch schön, am Alten werden.
Das stimmt. Es gibt noch andere Vorteile. Es gibt auch Haufen Nachteile.
Ich werde eingestiegen damit, wie die Öffentlichkeit Sie wahrnimmt. Wie würden Sie sich selber stichwortartig beschreiben?
Also ich glaube, ich bin ein sehr interessierter Mensch. Es interessiert mich auch wahnsinnig viel. Ich bin jemand, der gern sich bewegt, draussen vor allem. Ich kann nicht gern allzu viele Leute aufs Mal. Ich habe lieber einen kleinen Kreis. Und was ich wahnsinnig gern mache, ist einfach lesen und nachdenken und mir etwas überlegen. Das mache ich halt meistens auch, wenn ich noch nicht am Schreiben, wenn ich am Laufen bin.
Aber der Kopf ist immer 24 Stunden im Einsatz?
Nicht unbedingt. Also ich mache viel im Garten, ich habe wieder angefangen zu lesen. Also ich bin einfach unglaublich breit aufgestellt. Ich mache einfach gerne einen Haufen Sachen.
Als Ökonomin sagen Sie, dass Biografie unser volkswirtschaftliches Denken prägt, also unseren Umgang mit Geld. Und in dieser Stunde interessiert mich, was Sie prägt und so zu einem Spitzenökonomin gemacht hat. Ist es, dass Sie nicht in einem akademischen Elternhaus aufgewachsen sind? Oder ist es, weil Sie dann selber für eine akademische Laufbahn müssen kämpfen? Und es nimmt mich auch Wunder, wie Sie die Karriere und das Familienleben unter einen Hut gebracht haben. Und logisch, es liegt auf der Hand, mit einer Ökonomin schwätzt man auch über das Geld. Monika Beutler, ich gebe Ihnen 100 Franken. Gut, hier in Zürich 200. Was machen Sie damit?
Ha, das ist eine gute Frage. Was mache ich damit? Stecke Sie ins Portemonnaie? Ich mache, wenn Sie etwas überkommen, wenn ich zum Beispiel für einen Vortrag 200 Franken überkomme, dann gehe ich meistens mit meinem Mann essen.
Sie machen doch keinen Vortrag für 200 Franken.
Ich mache die meisten Vorträge gratis.
Warum das?
Ja, ich habe so wie zwei Sachen Vorträge. Die einen, die so von Institutionen organisiert werden, die gut finanziert sind, zum Beispiel Banken. Da verlange ich selbstverständlich
Geld. Ein Batzen?
Ja, und dann ist es deutlich mehr als 200 Franken. Aber ich mache auch viele Vorträge, die entweder zusammenhängen mit meinem Mandat. Und das ist klar, sie nicht verlangen. Das ist innerhalb von dem, wo ich denke, das gehört dazu. Oder auch bei gemeinnützigen Veranstaltungen. Und ich mache wenig Vorträge, wo ich das Gefühl habe, ja, also, da bringt es nichts. Ich sage fast die meisten Anfragen ab.
Einfach auch zum selben Zeit haben.
Zum Zeit haben, ja. Und es ist halt, ich bin dann schon jemand, wenn ich einen Vortrag mache, dann nehme ich nicht einfach einen alten aus dem Kasten raus, sondern ich passe immer an, ich schaffe das gar nicht, irgendeinen alten einfach nochmal zu rezyklieren.
Sie denken die Frage nochmal neu.
Ich denke die Frage nochmal neu, ich schaue, ob ich neue Evidenz finde dazu, überlege mir, ob ich News finde dazu, ob man das nochmal anders gestalten kann. Ich kann das gar nicht, dass ich das nicht mache.
Was ist Geld für Sie? Mittel zum Zweck? Glück? Unabhängigkeit?
Ja, es ist schon vor allem Mittel zum Zweck und vor allem eben die Unabhängigkeit. Also ich habe mich immer eigentlich so aufgestellt, dass ich lieber kurzfristig einmal gespart habe, wie verrückt, damit ich mir auch vielleicht auch Entscheidungen können leisten wie eine Stelle aufzugeben oder irgendeinen Wechsel zu machen oder nochmal eine Ausbildung. Und die Reserve gehabt.
Und die Unabhängigkeit ist dann die Miete, die verschiedenen Versicherungen und allenfalls ein Arztbesuch.
Ja, also ich habe mich früher so aufgestellt, dass es einfach langt, für etwa 3 bis 4 Monate zu überbrücken.
Mit allen Fixkosten.
Und nachher dann, sobald man Familie hat, ist dann wieder der Horizont länger. Und als ich in St. Gallen aufgehört habe, habe ich schon zuerst mir einfach einmal überlegt, kann ich mir das überhaupt leisten? Sonst hätte ich das nicht gemacht. Wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich den Entscheid viel leichter getroffen. Aber es ist natürlich klar, wenn die Familie dranhängt, dann hat man eine grössere Verantwortung.
Quasi sind 2 Buben und eine Stieftochter auf ihr Familienleben kommen, auch später noch. Frau Büttler, vor 2 Jahren haben Sie den renommierten Boni-Preis für die Freiheit gewonnen. Für den Wirtschaftspreis hat es 100'000 Franken gegeben. Ich weiss, Sie haben der unter anderem für eine Badwanne und eine Feuerschale gekauft. Und als ich das gelesen habe, musste ich wirklich schmunzeln. Ich dachte, ja, aber eine HSG-Professorin, die in verschiedenen grösseren Verwaltungsräten sitzt, hat sich jetzt das auch vorne leisten können. Sollen Sie knauserig oder was kann die Badwanne?
Ah, das ist jetzt eine gute Frage. Also wenn Sie jetzt bei uns daheim sind, haben wir ganz wenig Sachen, die wirklich teuer sind. Ich habe viel Möbel von meiner Schwester geerbt oder bekommen, weil sie selber ein Geschäft hatte oder billiger bekommen. Irgendwie hat mich das gereut. Ich bin nicht ein knauseriger Mensch, überhaupt nicht. Also ich gebe einen grossen, fünfstelligen Betrag jedes Jahr, spende ich. Das reut mich auch nicht. Aber ich habe dann schon so Sachen, die mich dann für ein Sofa einen Haufen Geld zu zahlen, haben mich immer gereut. Und eine Badwanne, das war etwas Spezielles gewesen. Meine Schwester hat mir die mal gezeigt und gesagt, ja, eine coole japanische Badwanne. Und irgendwann dachte ich, ja, ist doch ein bisschen zu teuer.
Und jetzt hat sie aber gebraucht.
Ja, genau. Also ich habe dann auch, und das ist vielleicht völlig, eigentlich ist das ein irrationaler Umgang mit Geld, wenn man eine Prämie überkommt oder eine Lotterie gewinnt oder so etwas, ist das eigentlich genau das gleiche Geld wie der Lohn.
Ja.
Die meisten Leute setzen das für etwas Besonderes ein und das habe ich auch gemacht.
Und eine Feuerschale noch
ja,
dazu.
Genau.
Was ist mit dem Rest vom Geld passiert?
Ja, Steuern habe ich mal noch gezahlt.
Ein Drittel, oder?
Ein bisschen weniger ist es. Wie es ist, kostet ein bisschen weniger.
Ja.
Dann habe ich gespendet.
Was spendet sie?
Ich kann jetzt zum Beispiel finanziere ich das Bruck-Festival, also das klassische Festival von Sebastian Bohren, ein junger Geiger mit, jetzt jedes Jahr. Dort hat es einen relativ grossen Betrag gegeben und den Rest habe ich meinen Kindern gegeben.
Quasi investiere in die Zukunft.
Sozusagen.
Wissen Sie noch, wie Sie Ihr erstes Geld verdient haben?
Das ganz erste Geld beim Kästen sammeln im Park.
Ich bin so Kastanien.
Kastanien, ja. Und für die haben wir, ich weiß gar nicht, wie viel wir bekommen haben. Aber es hat auf jeden Fall gelangt, dass man sich etwas Kleines hat können kaufen, ein Buch oder irgendwo etwas fürs Velo.
Eben, selbst den schon verklebt und nicht in Sparsäule.
Nein, also das habe ich auch bei den Kindern. Ich denke, Sackgeld, wenn es nicht allzu grosszügig ist, das zu investieren, finde ich auch ein bisschen gemärligend.
Und nicht lustig, Geld ist lustig, wenn es ausgeht, oder?
Wobei, ich habe immer Reserve gehabt, wenn irgendetwas ist, wenn ich zum Beispiel neu mit oder irgendein Billett brauche, dass ich nicht einfach die Eltern betteln musste. Das dann schon. Aber es war mehr irgendwie so eine Reserve gewesen, als wirklich zu investieren.
Eine Reserve, auch ein gewisses Misstrauen, dass andere immer nicht helfen, wenn man die quasi, wenn man mal Hilfe braucht.
Ich will die Hilfe nicht. Also ich glaube, es ist mehr die Unabhängigkeit.
Ja, sollen wir wieder Anfang.
Also es ist auch, ich kann einfach die Unterstützung nicht wählen, ich will selber sorgen.
Sie sagen ja, unsere Biografie prägt unseren Umgang mit Geld. Für die wird die zurück in ihre Kindheit, schon gerne noch in die Zeit vor ihrer Geburt. In einem Podcast haben Sie erzählt, wie ihre eigenen Eltern eine strenge Kindheit hatten. Ihre Mutter hat schon mit 9 den Geschwistern schauen, weil der Vater gestorben ist. Und ihrem Vater hat mit 10 von daheim weg müssen, auf dem Bauernhof helfen. Was ist das für eine Geschichte?
Ja, es ist eine komplizierte Geschichte, aber also Kurzfassung ist, dass der Vater halt Alkoholiker war.
Also der Grossvater,
ja. Den Hof nicht behalten konnte. Und dann haben sie von diesen 8 Kindern, die älteren 5 sind dann, oder die älteren 6, ich weiss jetzt gar nicht mehr, sind dann untergebracht worden bei Nachbarn oder bei Verwandten. Und mein Vater war der drittälteste gewesen, der ist dann bei einer Tante untergekommen, wo er musste morgen um 4 Uhr halt aufstehen und den Kühen schauen und auf dem Bauernhof helfen und dafür relative Sicherheit gehabt. Und das ist, ich finde es immer noch interessant, wenn man das so erzählt, eben, hat man sich schaffen wie verrückt. Seine Cousins und Cousinen haben sich nachher dann sogar beschwert, dass der Xavier viel zu viel helfen musste. Aber er hat irgendwie die Sicherheit fast höher gewichtet, als das, was er wirklich hat müssen krüppeln. Also für ihn ist es fast ein, nicht ein positives Erlebnis, aber in der negativen Situation wenigstens das Beste.
Die gestohlene Kindheit von ihren Eltern, wenn ich es so darf sagen, hat die denn auch auf eure Familie, sie haben
zwei Geschwister,
die Brüder, Schwestern, reingespielt?
Ja, wir haben einfach wahnsinnige Freiheiten gehabt. Also ich glaube, vor allem meine Mutter, die hat einfach nicht wollen, dass wir schon früh müssen Verantwortung übernehmen müssen. Sie hat auch ein wahnsinniges Vertrauen gehabt, was wir machen. Also sie hat mich mit 15 alleine mit einer Freundin auf Österreich gehen lassen. Ich weiss nicht, wie viel das machen sonst. Unter Todesängst, aber sie hat es gemacht. Und wir haben daheim gar nichts müssen helfen. Wirklich nichts. Ich glaube schon, dass sie uns versucht haben, einfach quasi eine möglichst entspannte Kindheit zu geben. Das hat sie sicher geprägt. Auf der anderen Seite sind sie auch sehr streng gewesen. Also wirklich Anstand und so, das ist dann...
Also Werte streng.
Ja, Werte streng.
Würdest du das als schöne Kindheit bezeichnen?
Ich ja.
Alles können machen.
Ich habe das sehr genossen. Man hat dann eigentlich, also in dem Sinn... Mach nichts Böses, mach einfach. Es war nicht so, dass unsere Eltern uns ständig unterstützt hätten, wie jetzt das heute fast schon üblich ist. Mhm. Wir haben es einfach machen lassen. Ich finde das gut, ich habe es gut gefunden. Ich glaube nicht, bin nicht sicher, ob meine Schwester es genau gleich gesehen. Wir sind da ein bisschen, ich bin halt die Älteste und bin häufig ein bisschen geschlafen. Weil die Kleineren haben für mehr Radauz gesorgt und dann haben sie mich noch viel mehr machen lassen als die Jüngeren dann.
Und woher sind sie verschlafen in die Bücher?
Ja, ich bin natürlich ein Ausgang in dieser Zeit und eben mal weg. Und kurz vor der Matur habe ich meinem Vater gesagt, ich gehe 2 Wochen in die Ferien. Ich bin während der ganzen Sommerferien weg gewesen. Ich habe einfach alle 2 Tage dran gelitten. Das ist ein kurz bisschen verrückt worden, aber nachher dann.
Also anstatt 2 Wochen,
die bin ich 5 Wochen.
5 Wochen. Jetzt sind wir ja schon bei Teenie, alte, junge Monika Büttler, gehen wir noch ein bisschen Kindheit. Wie muss man sich ein Mädchen in Bruck im Kanton Aargau, wo sie aufgewachsen sind, in den 60er, 70er Jahren vorstellen, die dann später Mathe, Physik und Ökonomie studiert und heute Prof. Dr. Doktor ist?
Ich bin natürlich noch ein bisschen speziell aufgewachsen, weil mein Vater hat in einer psychiatrischen Klinik geschafft und wir sind auf dem Areal von dieser Klinik wirklich auch aufgewachsen, in einer Amtswohnung. Und wir haben als Kind relativ wenig Kontakt gehabt zu anderen Kindern, außer zu den Verwandten, dort haben wir natürlich genug gehabt. Aber ich bin schon in den Kindergarten gekommen und so viele Leute aufs Mal. Und ich wollte überhaupt nicht in den Kindergarten, ich wollte auch nicht in die Schule. Mir hat das gefallen, dass man dort dann eigentlich so relativ isoliert war. Ja, und nachher dann bin ich halt in die Schule gegangen, weil wir ja müssen.
Mathe und Physik hast du noch nie gesehen?
Nein, ich bin auch in den ersten paar Schuljahren, ich bin erstens ungern gegangen, ich habe es gehasst. Und ich bin eigentlich erst in der Sekundarstufe nachher dann wirklich gut geworden in der Schule. Vorne bin ich so lala gewesen.
Und so das Umfeld in einer psychiatrischen Klinik wohnen, stelle ich mir noch speziell vor, haben Sie mit den Bewohnern und Bewohnerinnen Kontakt
gehabt? Ja, klar. Also es war täglich gewesen. Und es hat natürlich dann schon Begegnungen gegeben, die noch schwierig waren.
Haben Sie noch einen im Kopf?
Also es hat einer von den Patienten gehabt, der hat uns immer gelüpft. Meine, das würde man heute nicht mehr akzeptieren. Mhm. Ich selber habe das nicht so schlimm gefunden, wenn sie meine Schwester würden fragen, sie, für sie ist das deutlich schwieriger gewesen. Ich kann mit dem gut umgehen können, aber es ist speziell, das ist klar.
Ihre Eltern sind aus schwierigen Familienverhältnissen gekommen, haben später ein geregeltes Leben mit euch aufgebaut. Und dann kommt die älteste Tochter und sagt, ich will mehr, ich will den akademischen Weg einschlagen. Ist das mit Stolz unterstützt worden?
Es ist noch schwierig. Ich glaube, meine Eltern sind vor allem eins gewesen, unglaublich risikoavers. Also jedes Mal, wenn ich die Stelle gewechselt habe oder etwas angefangen, war die erste Frage von meinem Vater, hey, ich habe Pensionskasse gedacht.
Also wenn sie schon Kastanien gesucht haben? Oder?
Nein, das schon nicht. Und sie hätten natürlich lieber gehabt, dass ich eine Lehre gemacht hätte oder wenigstens Lehrersemi, weil sie natürlich gesehen haben, zuerst das Gymnasium und nachher ein Studium, das ist unsicher, man weiss nicht, wo das anführt, die Leute sind vielleicht arrogant, also sie haben sich eigentlich recht gewehrt gegen das Gymnasium. Und vielleicht noch müssen sagen, es ist nicht, weil ich ein Mädchen war, sie hat, ich glaube, das hat wirklich keine Rolle gespielt dort.
Dann, wie haben sie ihren Kopf durchgebracht?
Ich habe sie einfach ausgesessen, ich habe einfach keine Stelle gesucht. Keine Lehrstelle. Und die Prüfung bestanden und dann bin ich halt im Gymi gewesen.
Ah, die Gymi-Prüfung haben Sie gleich dürfen machen?
Ah, ja, ja, klar. Das ist im Aargau ist das super, weil alle, die in die Bezirksschule gehen, machen die Prüfung.
Ah, okay.
Und die gilt gleichzeitig auch als Gymi-Aufnahmeprüfung. Also es ist nicht so in Kanton Zürich, das ganze Theater, Gymi-Prüfung, das ist im Aargau viel entspannter.
Heute noch. Heute noch. Und dann einfach ausgesessen und keine Lehrstelle gesucht? Mhm. Also da hat noch ein bisschen Hündebein gebraucht, kann man so sagen.
Ja, ich glaube, irgendwo meine Eltern haben schon gespürt, dass ich das nicht möchte, dass ich möchte weitergehen. Und ist der Widerstand ist dann irgendwann auch kleiner geworden.
Machen wir einen Sprung, gehen in den Hörsaal. Sie haben dann eben Mathe und Physik gewählt. Sogenannte MINT-Fächer in den 80er Jahren. Wie viele Kolleginnen haben Sie gehabt im Hörsaal?
Ich habe in Bern das gemacht, die ersten 3 Jahre, 2,5 Jahre. In der Physik hat es noch eine andere gehabt, in der Mathe hat es gar niemand gehabt.
Ist eine einsame Zeit gewesen?
Es ist sehr einsam, also, und auch in dem Sinn einsam, dass ich auch von vielen Kollegen gar nicht ernst genommen worden bin. Und das hat mir echt zugesetzt. Und es ist nicht, die Dozenten sind super gewesen. Als ich dann nach dem Vordiplom, was jetzt heute eigentlich der Bachelor wäre, aufgehört habe, haben ein paar von meinen Dozenten haben sich wirklich gesagt, ja, aber es sei doch schade und sie würden gerne, ich würde weitermachen, was sie können machen. Es sind wirklich weniger Mitstudenten gewesen.
Und wie hat sich das geäussert? Sind sie ignoriert worden oder hat man sie nicht gefragt? Oder?
Ja, ich bin so halbwegs ignoriert worden und vor allem nach der ersten Prüfung, wo ich viel besser war, als ich gedacht habe. Ich dachte, ich kann das nicht. Hat er vor, ja, das sei, weil ich einen Vorteil hatte, schöne Augen gemacht, der Dozenten. Und
der pure Neid, hä?
Ja, ich weiss auch nicht. Ich bin nicht so sicher, ob es nicht nur Neid ist. Sie sind auch nicht gewöhnt gewesen, mit dem umzugehen, dass noch jemand da ist. Und ich komme natürlich aus einer Familie, wo der Vater ist unglaublich untechnisch. Also meine Schwester und ich sind viel technisch begabter als der Vater. Das heisst, ich habe natürlich von daheim null Erfahrung mit irgendwelchen technischen Sachen. Und da ist man in einem Physiklabor. Und keine Ahnung, nicht einmal, wo man einstöpselt.
Wie sind Sie denn auf Physik gekommen?
Ja, ich finde das natürlich immer noch ein faszinierendes Fach. Und ich bin, also, theoretische Physik fasziniert mich bis heute mehr. In der Zwischenzeit habe ich mich aber auch versöhnt mit der Experimentalphysik. Und ich habe ein paar Experimente gemacht. Man lernt halt schon extrem viel durchs Experimentieren. Aber wie die Welt zusammenhängt, ist in erster Linie mal eine physikalische Frage.
Und lässt immer alle wieder staunen. Sie haben gesagt, Sie haben das Studium abgebrochen. Sie sind ja dann zum Lawine-Institut und Swissair. Ist das, weil Sie nicht ernst genommen worden sind von Ihren Mitstudenten?
Ich bin wie so in einen, in so eine Phase geraten, wo ich einfach Motivation verloren habe. Das ist sicher nicht nur mit Studenten. Es ist ja so lange her, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich habe einfach Motivation verloren. Ich habe mir geschworen, ich gehe nie mehr an eine Uni.
Also, aber Sie sind zurück?
Wieder zurück, weil ich mich so unwohl gefühlt habe.
Heute, 40 Jahre später, kämpft man allen dafür, werbt um junge Mädchen und junge Frauen, dass sie doch Fach studieren. Also es gehört Informatik dazu, Physik, Mathe, Naturwissenschaften. Warum tun sich Mädchen so schwer, um sich für das zu begeistern?
Ja, das hat sicher verschiedene Gründe. Einen ist auch, dass es irgendwie gesellschaftlich fast so erwartet wird oder mindestens akzeptiert, wenn ein Mädchen sagt, ich interessiere mich nicht für Mathe. Also mein älterer Sohn hat einmal gesagt, er ist glaube ich etwa 10, nein, ein bisschen älter, vielleicht 12, 13, hat er gesagt, weisst, wir haben so viele Mädchen in der Klasse, die so gut wären in der Mathe und die verstecken sich. Es ist einfach nicht cool, gut zu sein in der Mathe. Das war schon zu meiner Zeit so, aber ich denke, es hat irgendwo spielt das immer noch mit.
Ist es nicht cool oder einfach das Interesse auch nicht da?
Das ist natürlich eine hohe Frage. Ich glaube in der Zwischenzeit schon auch, dass es Unterschiede in den Präferenzen gibt zwischen Männern und Frauen. Mhm. Aber die sind nie so stark, dass es in der Mathe oder in den technischen Fächern so wenig Frauen hat. Also es spielt wie beides zusammen.
Also klar noch weiter fördern. Als Mädchen und junge Frauen für ihr können. He?
Ja, ich bin immer ein bisschen skeptisch mit diesen Fördermassnahmen, wenn man zu viel Druck aufsetzt. Ich glaube, was unglaublich hilft, sind Vorbilder, sind, dass man die jungen Frauen und die jungen Männer halt auch irgendwo ein bisschen aufmerksam macht auf die gesellschaftlichen Druck, die man hat. Mhm. Gleichzeitig ist Mathe-Lehrer sind häufig, oder das Mathe-Unterricht ist häufig auch nicht so, wie er könnte sein.
Ja, ich habe ihn jetzt auch nicht als sehr lustig in Erinnerung. Sie sind heute aber nicht als Mathematikerin oder Physikerin da, sondern ich habe sie als Volkswirtschafterin eingeladen. Wie kommt der Weg vom Mathe-Physikstudium an die HSG St. Gallen?
Ja, das ist ein komplizierterer Weg. Ich habe das Mathe-Studium dann noch fertig gemacht. Ich habe auch sogar ganz kurz angefangen mit der EDIS, wo ich aber dann plötzlich gemerkt habe, das werde ich nicht glücklich, das ist mir zu spezialisiert. Und gleichzeitig bin ich dort noch der Swissair gewesen und habe gemerkt, dass ich absolut keine Ahnung habe vom Management. Also ich hatte so langsam Führungsfunktionen in der Swissair, als ich gearbeitet habe. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt ist da gerade die Krise bei der Swissair gekommen. Ich bin gegangen. Und nachher habe ich gedacht, jetzt mache ich doch noch ein zweites Studium in, also quasi, heute würde man sagen, den Master in BWL, also Betriebswirtschaft. Und weil ich mir das Studium schon selber verdient habe, habe ich natürlich dann zuerst eine Stelle gesucht, auch in St. Gallen. Und dann auch eine gefunden, wo ich mir das auch selber finanzieren konnte. Und nach 3 Wochen dachte, was mache ich da eigentlich? Das ganze betriebswirtschaftliche Studium ist so überhaupt nicht gefallen. Einfach nicht gefallen.
Langweilig oder nicht die Fragen beantwortet?
Das ist nicht das, was ich wollte. Und da habe ich ein bisschen umgeschaut. Ich dachte, jetzt habe ich die Stelle schon. Und eigentlich hat es Fächer, die mir gefallen. Das sind zum Beispiel die volkswirtschaftlichen. Und ich habe mich immer für wirtschaftspolitische Fragen interessiert, also schon immer, auch in meiner Kindheit. Und dann bin ich so in der Volkswirtschaft gelandet.
Und glücklich geworden.
Und glücklich geworden, ja.
2 von Ihren Schwerpunkten sind Sozialversicherung und politische Ökonomie, Altersvorsorge, Familienpolitik, Ergänzungsleistung und so weiter und so fort. Wie fest, um wieder auf Ihre Biografie zurückzukommen, hat da Ihr Leben mitgespielt, dass Sie da Ihren Forschungsschwerpunkt gesetzt haben und die Politik heute noch beraten?
Ja, Sozialversicherung ist vielleicht ein bisschen komplizierter, weil das ist einfach ein Gebiet, das mich fasziniert hat, weil es über Generationen läuft. Also, wenn man zum Beispiel Pensionskasse ist, das sind da Gelder, die man über Jahre alt einzahlt. Das ist irgendein Intertemporal, das hat mich immer fasziniert. Und natürlich auch, wie es eine wichtige Frage ist. Familienpolitik, die ich nachher dann auch noch ein bisschen gemacht habe, das hat eindeutig damit zu tun, dass ich, wenn ich selber Kinder hatte, gemerkt habe, auch mit dieser Krippenfinanzierung ist es also noch schwierig. Und das hat mich dann einmal auch eine Freundin, mein Mumzi von den Kindern gesagt, hey, du bist doch Volkswirtin, das rechne es doch einfach mal aus.
Was ist schwierig gewesen?
Als man natürlich plötzlich einen riesen Teil vom Einkommen für die Krippe bezahlt hat, mehr gleichzeitig bei den Steuern eigentlich überhaupt keine Erleichterungen bekommen hat. Das hat ja heute jetzt deutlich geändert. Und ich habe gemerkt, dass es da falsche Anreize drin hat, dass es für einen gewissen Einkommensbereich, gerade den mittleren Einkommensbereich, mit jedem Franken, den man mehr verdient, verliert man praktisch den Franken wieder, weil man mehr Steuern muss zahlen, weniger Krippensubventionen bekommt und mehr muss für Krippen zahlen. Mhm. Also das heisst, Arbeitsanreize sind praktisch null für ein mittleres Einkommenssegment.
Sehen Sie, und jetzt verwünscht es mich genau dort, wo ich es mit der Sozialversicherung hatte. Ich fand das unglaublich schwierig, zum mitzubekommen. Wie steigt man da ein, um da mal einen Überblick verschaffen?
Ich glaube, das Wichtigste ist einmal gerade die Sozialversicherung, dass man überhaupt sieht, was sind die Risiken, die man abdeckt. Eben bei der Invalidität ist klar, aber bei der AHV ist es eigentlich vor allem das Risiko, dass man zu lang lebt, wenn man das so ein bisschen sagt. Ja, die Lebenserwartung nicht finanziert. Und dann kann man sich überlegen, ja, was müsste ich machen, um mir das selber zu finanzieren? Müsste ich nämlich recht viel sparen für mein Geld. Und das ist eine Aufgabe, die die Alterssicherung übernimmt. Bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Pensionskassen, das ist über die Arbeitsstelle, das versucht eigentlich im Prinzip ungefähr den Lebensstandard können sichern, dass man halt jeden Monat ein bisschen etwas auf die Seite tut für später. Und die AHV gibt so wie eine Grundsicherung.
Ja, danke. Jetzt komme ich raus.
Also das ist jetzt sehr kurzfassig. Man kann es noch viel besser
machen. Wir können auch noch auf die Altersvorsorge. Die Wirtschaftswissenschaft spricht wenige junge Frauen an. Ein Drittel macht es im Studium aus, ein Zehntel Spitzenpositionen. Aus dem Grund haben sie an der HSG auch Frauen gefördert. Aber nicht nur. Auch die Studenten, die nicht aus dem Bildungsbürgertum kommen. Warum?
Also was man sieht, nicht nur bei den Volkswirten, das ist jetzt allgemein bei allen Fächern so, vielleicht bei den technischen ein bisschen weniger, dass es eindeutig so ist, dass Kinder, die aus reicheren, besser ausgebildeten Haushalten sind, einfach bessere Chancen haben. Das fängt schon an, dass die mit einem Lebenslauf kommen, der spannender ist. Oder die haben vielleicht irgendwo ein Praktikum gemacht, wo sich gar nicht alle leisten können. Das ist einfach so.
Im Onkel, der eine grosse Firma hat.
Ja, oder im Ausland. Oder? Ja. Ich meine, um ein Ausland ein Praktikum machen, das können sich nicht alle finanzieren.
Ja.
Das hört dort auf, dass sich häufig auch Kinder aus bildungsferneren Häusern viel schwieriger tun bei der Berufswahl. Also mit 14, 15. Und nachher dann auch im Studium. Also das habe ich jetzt bei meinen eigenen Söhnen wieder gesehen. Es ist gar nicht so einfach, sich im Studium wieder zurechtfinden. Und wenn man da einfach schnell die Eltern fragen kann, dann haben wir einen eindeutigen Vorteil. Und da kommt noch der dritte Punkt dazu, den ich selber gemerkt habe. Ich war in der ersten Vorlesung außerhalb von Mathe, Physik. Das war nicht so das Problem, aber ich habe mich immer so philosophische Fragen auch interessiert. Und da redet alle so gescheit. Der redet einfach alles so gescheit und dann denkt man...
Also der grösse Wortschatz. Begriffe sind Sie als Thema auch.
Ja, aber es ist halt weniger im aktiven Wortschatz als im passiven. Und das ist, ob man das wissen oder nicht, es ist einfach ein Vorteil in vielen Fächern, wenn man halt auch noch ein zusätzliches Wissen hat und vielleicht sprachliche Fähigkeit. Und die ist auch noch korreliert mit, wie gut das die Eltern ausgebildet sind. Mhm. Und darum ist mir auch wichtig gewesen, dass man auch wirklich Unterstützungsangebote hat oder auch so ganz, ganz nebenbei einmal jemanden rausgenommen und sagt, wieso hakt es bei dir? Und häufig war es halt so, dass die ein bisschen alleine waren. Und bei den Frauen ist es bei der Volkswehr ist das Problem ein bisschen anders, als Volkswirtschaft immer noch als rechts, ich sage es jetzt ein bisschen böse, ein bisschen Macho-Fach ist. Also so Strukturen her, auch noch ein bisschen von den Leuten.
Vom Denken her.
Vom Denken her, es hat einen Haufen wirklich coole Leute, die interessante Forschungen machen, die eigentlich für alle, nicht nur für Frauen, interessant sind. Gerade zum Beispiel familienpolitische Fragen, Ausbildungen. Aber man erreicht sie noch zu wenig, weil das Bild in den Köpfen ist halt immer noch so, Volkswirtschaft ist Makroökonomie, ist Geld.
Was täten sich denn für Chancen auf, wenn man die Volkswirtschaft diverser wird? Ein Drittel junge Leute aus dem akademischen Umfeld, ein Drittel aus Handwerk, Gewerbsleute, ein Drittel Frauen. Also gut, die können ja auch bei den anderen vorkommen. Aber einfach, wenn es diverser wäre.
Also was man sieht, wenn man zum Beispiel Frauenforscherinnen, also die Forscherinnen mit den Forschern vergleicht, dann unterscheidet sich die recht wenig mit den Methoden, die sie anwendet. Das ist State of the Art, man macht einen Haufen Daten und so. Aber wo sich die Leute stark unterscheiden, ist in den Fragestellungen, wo sie angehen. Also da sieht man wirklich, dass je breiter quasi eine Fakultät ist mit dem Hintergrund, desto mehr Fragen, unterschiedliche Fragen werden auch erforscht.
Ja, die Frage ist
spannend. Spannend. Das kommt halt bis zu einem gewissen Grad aus der eigenen Biografie oder mindestens aus eigenen Interessen.
Eben, die gären ja auch ein bisschen mit den Lebensjahren, die Fragen, die
ja,
sie stellen.
Ja, ja, klar.
Ein Teil von der Volkswirtschaft ist eben auch die Altersvorsorge, sind sie schon angetüpft, und mit den neuen Plänen vom Bundesrat wieder hochaktuell. In einer nächsten Reform wird der mehr Geld reinholen über Lohnabzüge und Mehrwertsteuern. Altersvorsorge betrifft alle. Und eben wenig haben den Durchblick. Ich habe mich vorne auch geoutet. Fehlt uns die finanzielle Bildung oder ist es einfach zu kompliziert?
Nein, so kompliziert ist es nicht. Ich glaube, es hat zwei Gründe. Das eine ist, die finanzielle Bildung ist tatsächlich nicht besonders gut in der Schweiz. Es ist auch weltweit nicht so gut. Und das Zweite ist, ich glaube, das unterschätzt man viel, es ist nicht kompliziert, wie es irgendwie mathematisch ist so, sondern man hat einfach unglaublich lange Horizonte, die man muss abdecken. Wir sind als Menschen uns viel mehr gewöhnt, von der ganzen Evolution her, dass wir Entscheidungen, komplizierte Entscheidungen gut treffen können, die ungefähr in der gleichen Zeit sind.
Mhm.
Aber wir haben Mühe, Entscheidungen zu treffen, wo die Folgen erst in 10, 20, 30, 40 Jahren passieren. Das hat stark mit unserem Hirn zu und der Evolution. Und ich glaube, das ist auch, darum wehren sich die Leute vielleicht auch noch ein bisschen dagegen, das durchzudenken. Und da kommt noch dazu, dass für die Jungen es dermassen weit weg ist. Wenn ich mit 20 mich mit der Altersvorsorge befasse, dann denke ich, in 30 Jahren vielleicht.
Mhm.
Und wenn wir weiterhin auch bei der AHV halt so viel Geld ausgeben, irgendwann wird es dann dort auch knapp.
Eben Dänemark hat das Rentenalter auf 70 Uni tun. Unser Bundesrat wird es bei 65 belohnt zwischen 2030 und 2040. In dem Fall sind Sie nicht einverstanden mit dem Bundesrat?
Nein, mit dem bin ich gar nicht einverstanden. Aber es ist jetzt auch ein bisschen billig, das so zu sagen. Weil das Problem ist eigentlich, man hätte die Diskussion auch schon viel, viel früher müssen anfangen.
Man hätte es vorausgesetzt.
Und die, ja klar, das weiss man seit 30 Jahren. Und je früher man das mit dem Rentenalter angeht, desto eher können sich die Leute auch darauf vorbereiten. Wenn ich weiss, ich muss vielleicht ein Jahr länger arbeiten oder zwei, oder komme einfach die Rente ein Jahr später rüber, dann ist es einfacher, als jetzt zu sagen, jetzt ab sofort 68.
Also, dass man sich vielleicht einen Job sucht, der körperlich weniger anspruchsvoll ist oder weniger stressig oder so. Weil für alle ist es ja nicht einfach, ganz lang zu arbeiten.
Nein, das ist klar. Und ich glaube, je tiefer wir das Rentenalter behalten, desto weniger Mittel haben wir für die, die es wirklich brauchen. Und es gibt Leute, die können nicht länger arbeiten. Ein Teil davon die wird über die IV abgesichert. Das ist nicht ideal. Aber wir müssen eindeutig Modelle finden, um die Leute, die körperlich arbeiten, rechtzeitig in Rente zu gehen lassen. Und vielleicht noch etwas, was häufig vergessen wird. Die Lebenserwartung ist ja massiv gestiegen. Aber was auch gestiegen ist, ist Eintrittsalter in den Arbeitsmarkt. Die meisten Leute fangen heute viel später an zu arbeiten als noch vor 20 Jahren, weil sie länger in der Ausbildung sind. Das heisst, faktisch arbeiten wir weniger lang als vor 30 Jahren. Einerseits verkürzen wir das Arbeitsleben und andererseits verlängern wir das Rentenalter und das geht einfach nicht auf.
Es wird ja auch ein bisschen verrissen, die Pläne.
Ja.
Und ist noch nicht ausdiskutiert, glaube
genau.
ich. Das ist Fokus jede Woche mit einem neuen spannenden Gast. Heute die Spitzenökonomin Monika Büttler. Den Podcast Fokus gibt es auf jeder Plattform. Es ist auch schon der Ökonom Matthias Binswanger da gewesen, der hier gesagt hat, grünes Wachstum ist Utopie. Und schreiben Sie da?
Nein.
Ich habe gedacht, dass Sie das sagen.
Nein, das stimmt einfach nicht. Also zuerst mal definieren, was ist Wachstum. Wenn man natürlich sagt, Wachstum ist mehr Kleider, dann ist klar, dass es nicht grün ist. Aber Wachstum heisst ein höherer Wohlstand, der zum Beispiel auch die ganze Automatisierung gebracht hat oder das Internet und jetzt hoffentlich KI, dann heisst das nicht unbedingt, dass es mehr Ressourcen verbraucht wird. Das heisst einfach nicht.
Sie glauben die Technik, die die Produktion dann möglich macht und CO2-neutral, oder?
Also ich glaube nicht nur die Technik, das ist bereits etabliert, dass sich in vielen Ländern quasi das Wachstum vom Ressourcenwachstum abkoppelt. Also quasi der Ölverbrauch geht stark zurück, aber das Wachstum geht auf. Das volkswirtschaftliche, weil es einfach nicht nur ein Mengenwachstum ist, sondern auch gewöhnt an Lebensqualität, an Sicherheit. Auch das ist alles, sieht man auch in diesen Zahlen.
Was bei mir im Kopf auch nicht aufgeht, müssen wir denn überhaupt alle wachsen? Also wir leben jetzt im Überfluss, andere haben zu wenig. Ist da der richtige Kurs?
Nein, eben wie gesagt, wachsen heisst ja nicht mehr, sondern heisst besser in erster Linie. Und dass man auch vielleicht...
Also aber dann sollte man das Wort wechseln. Es ist immer Wachstum, Wachstum, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ist für mich ja, Wachstum.
Mehr Lebensqualität, mehr Zeit kann das auch heissen. Also ein Teil vom Wachstum, den wir in den letzten 100 Jahren hatten, ist eben eine relativ krasse Reduktion in der Arbeitszeit im Vergleich zu der Lebenszeit.
In der westlichen Welt.
Auch in der anderen Welt. Also das ist universell, aber es schaffen natürlich immer noch Leute, ganz Haufen. Und ich glaube auch, die Diskussion, die wir hier haben, in der westlichen Welt, und die Wachstumsdiskussion, da gehen sie, jetzt sind wir nicht einmal ins armes Land, es langt schon in ein Land, ein Schwellenland, und die denken, hä, von was reden die? Mhm. Weil alle Eltern wollen doch als ihren Kind besser geht oder mindestens nicht schlechter. Und die machen alles, dass der Kind besser geht oder mindestens nicht schlechter. Und da kommt auch dazu, wenn sie sehen, was in der Schweiz, ein reiches Land, eigentlich ein übersättigtes Land, wenn man so will, auch noch passiert an Innovation. Also es hat Leute, die wollen, dass noch etwas passiert. Die wollen irgendwie, eben das CO2 aus der Luft rauskommt, dass Krankheiten können behandelt werden. Das ist auch Wachstum.
Frau Büttler, Sie sind nicht nur Ökonomin, Sie sind auch Familienfrau mit Ihrem Mann, eben, wie gesagt, dem ehemaligen Bankenprofessor Urs Birchle und den beiden Söhnen, 21 und 23, leben Sie in der Stadt Zürich. Der eine Bub studiert auch Volkswirtschaft, Wirtschaft, der andere Medizin. Was wird hier am Znachtisch diskutiert? Trump seine Zollpolitik oder wer am nächsten Sonntag den Brunch organisiert?
Also lange Zeit war es das Zweite. Das ist natürlich, wer macht was, wie, wenn. Und das war eine Durchtakte. Die Diskussionen sind unterschiedlich. Ich bin nicht so wahnsinnig. Ich bin nicht gern jemand, der fachsimpelt beim Znacht. Das gibt's vielleicht manchmal. Aber ich habe eigentlich lieber ein allgemeines Thema, das alle interessiert.
Ja, aber eben, es sind drei Wirtschaftsleute und es sind ja Themen, die euch interessieren.
Ja, 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 ja.
Muss man dann jemand mal extra sagen, so, jetzt diskutieren wir über den Fußballmatch oder wie läuft es in der Liebe? Buben?
Also der jüngere Sohn, der Mediziner, der wird sich schon das Gefühl haben, es wird zu viel Ökonomie diskutiert. Ich bin selber auch nicht jemand, der wahnsinnig viel gerne diskutiert um die Nacht. Ich wechsle lieber das Thema. Ist auch mein Mann, ist zwar Ökonom, ich bin Ökonomin, aber wir sind recht unterschiedlich von der Ausrichtung her. Mein Mann ist mehr der Philosoph und denkt gerne über die grossen Fragen nach. Und ich bin einfach eher der Datenmensch, der dann schaut, was ist empirische Sache, wie steht die Welt. Und natürlich diskutieren wir das, aber also ich glaube nicht, dass bei uns extrem viel über Ökonomie diskutiert wird.
Ganz normale Familie. Sie haben ja alle voll gearbeitet. Ist vor ein paar Jahren ein bisschen kürzer getreten. Hat Ihnen Zeit für die Familie zwischendurch auch gefehlt?
Was mir vor allem gefehlt hat, ist Zeit für mich. Also ich habe einfach während Jahren wirklich nichts anderes gemacht als Familie und geschafft und auch noch zu wenig geschlafen. Und irgendwann hat er schon gemerkt, es rächt sich. Das muss ich ein bisschen aufpassen.
Also keine Yoga-Kurse am Donnerstagabend?
Nein, nichts. Also was ich habe gemacht, versucht einfach das zu integrieren, was geht. Irgendwie halt einmal die Uni auf den Grenz oder so, dass ich mich wenigstens bewegt habe. Oder mit den Kindern laufen. Aber ja, nein, nichts. Und auch daheim ist natürlich 5 Kilo Grad zu sein. Das war die Devise. Wichtig ist, dass jemand bei den Kindern war.
Und das ist... Sind Sie gesehen oder der Mann? Oder wie haben Sie denn gemacht?
Meine Schwester wohnt gerade in der Nähe, die hat auch eine Tochter, die ist zwischen den beiden Söhnen im Alter. Und wir haben uns einfach die Woche strikt aufgeteilt. Mandy Katharina, Dienstag Drus und so weiter. Und die Person, die zuständig war, ist dann auch zuständig gewesen, wenn irgendetwas gelaufen ist. Schulhaus brennt, das ist einmal passiert.
Bitte?
Der Bub in ihrem Schulhaus gebrannt. Und dann haben wir den, der ist gerade an einem Tag gewesen, wo eigentlich mein Mann zuständig war. Aber er dann gleich etwas abgemacht hat. Und er hat mich nachher praktisch aus dem Zug rausgeholt und gesagt, kannst nicht du.
Also,
ja, also solche Sachen sind passiert.
Eben, es ist ja immer unplanbar,
ja,
mit der Familie.
Ja.
Aber wie haben Sie denn das hier gemacht? Ihr einen Bub, der Jünger, glaube ich, hat keinen Traumstart ins Leben gehabt.
Nein.
Hat mit 5-6 Wochen Meningitis
genau
gehabt. Im Spital schon 100% arbeiten. Wie geht das? Da braucht man mehr als einfach die Schwester in der Nachbarschaft.
Ja, also wir haben, Eugen ist zweimal im Spital gewesen, zuerst mit einem Virus und nachher dann mit Meningitis. Ich bin noch offizielle Mutterschaftsurlaub gsi, aber das ist natürlich auch in einer akademischen Karriere ist das auch ein bisschen eine Illusion. Wir haben eine Nachbarschaft ein bisschen. Meine Mutter war am Sterben gsi, die ist also wirklich dort,
ist
im gleichen Jahr gestorben, ein paar Wochen später. Wir haben einfach, so gut es geht, uns abgelöst. Wir haben eine Kinderfrau gehabt von Peter, die 3 Tage pro Woche hat können schauen konnte und sie hat dann auch ein bisschen erhöht. Aber es ist natürlich wahnsinnig an Substanz.
Was hat sie gerettet?
Mich?
Ja.
Dass es nicht anders geht. Wenn wir jetzt zurückdenken, denken wir, ich könnte das nie. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man 2 kleine Kinder hat, stellt man sich die Frage gar nicht.
Man funktioniert
einfach. Und was ich relativ schnell angefangen habe, ist, dass ich, wenn ich beruflich etwas hatte und ich musste weg, dass ich einfach einen halben Tag länger geblieben bin. Ja. Auch wenn ich bin auch Kinderkleider kaufe oder sonst etwas, aber der halbe Tag ist einfach wie heilig.
Ein bisschen Zeit rausgestohlen. Ja. Was sagen Sie, geht es der Karrierefrau heute besser, wegen besseren Kita-Angebot?
Es ist sicher einfacher geworden, also das glaube ich schon. Aber es ist eine Illusion zu glauben, es gehe nicht ohne Abstrich. Das ist immer so gewesen, es wird immer so bleiben. Es ist ein gewisser Spagat, den man macht, wenn man Kind und Beruf hat. Das geht den Mann ja auch so. Also, Männer, der Spagat ist eher, dass man manchmal Kinder entgleitet. Oder dass sie irgendwie das Gefühl haben, sie haben zu wenig Zeit für die Familie. Und das Tröstliche ist für mich jetzt mit 20, gut 20-jährigen Söhnen, es ist eine relativ überschaubare Zeit. Natürlich bleibt es streng, aber die Zeitautonomie kommt bis zu einem gewissen Grad wieder zurück.
Und für was brauchen Sie das?
Ja, ich habe dann wieder angefangen, Musik zu machen wieder. Ich habe wieder mehr Sport. Endlich Sport. Ich spiele Geige.
Ah, nicht einfach ein einfaches Instrument.
Nein, das war mein grosser Traum. Ich habe als Kind ein bisschen Klavier gespielt, aber mit wenig Begeisterung. Und wo der jüngere Sohn angefangen hat mit Geige, habe ich ihn irgendwie beneidet. Und irgendeine sagt meine Geigenlehrerin, wieso fährst du nicht an? Und ich sage, spinnst du eigentlich?
Ja, das haben Sie gesehen, was Sie da sagen.
Ah ja, bei 55, glaube ich. Nein, nicht ganz, 50.
Okay.
Und ja, ich habe dann angefangen. Ich konnte natürlich schon Noten lesen. Ich habe ein relativ gutes Rhythmusgefühl. Und mir hat es einfach den Plausch gemacht, in dem Laienorchester mitzuspielen, wo ich jetzt spiele.
Dann ist es aber schnell gegangen, dass Sie es haben können.
Nein, also...
Ja, Giga also, ist jetzt nicht so einfach.
Ja, oder? Ja, aber die Hand, also die Giga-Lehrer, die tut einfach die, die nicht so gut sind, die sind dann eher hinten oder hinter an der Celli. Und mit der Zeit, wenn man ein bisschen ehrgeiziger ist, kommt man ein bisschen führen.
Sie sollen kürzer treten nach dieser strengen Zeit vor 4 Jahren bei der HSG zurücktreten. Sind jetzt Honorarprofessorin. Was ist Honorarprofessorin?
Ja, das ist eigentlich ein Lehrertitel. Das ist nur, dass ich meinen Titel nicht verliere. Das ist im Prinzip eine Professur ohne Honorar, wenn Sie so wollen.
Und wenn Sie dann 65 sind, geht das weg?
Nein, das bleibt. Das ist lebenslang.
Das ist lebenslang. Ja. Ein Lehrertitel.
Ein Lehrertitel.
Sie haben sich selbstständig gemacht. Sie beraten Unternehmen, Sozialversicherungen. Setzen Sie die Verwaltungsräte und das bei namhaften Firmen wie Schindler, Huber-Sunne oder Swiss Life unter anderem. Grosse Firmen. Haben Sie jetzt wirklich mehr Zeit?
Ich habe viel mehr Zeit. Also ich würde jetzt sagen, ich arbeite so etwa 80%. Mein Mann würde ich sagen 100, aber er würde auch nicht mehr sagen 150.
Also was sind 100% für Sie? Sind 100% für Sie auch 42 Stunden Woche?
Ja, ich würde sagen, ich arbeite im Durchschnitt 4 Tage in der Woche. Aber es gibt natürlich Wochen, wo 7 Tage sind, wenn gerade etwas ist. Und es gibt einfach Wochen, wo ich vielleicht 1 oder 2 Tage wirklich fest arbeite und sonst vielleicht E-Mail beantworten, ein bisschen über Zeug nachdenken. Es ist natürlich, was ist Arbeit? Wenn ich über etwas nachdenke, ist jetzt das Arbeit oder ist das, will ich es gerne machen?
Ja, was sagen Sie denn zum Wort Work-Life-Balance? Das trennt ja wie 2 Sachen. Leben und Work. Das ist so ein Begriff, der mit mir neben macht. Das wächst ja ineinander rein. Work-Life-Balance. Geht's da für Sie?
Ich hatte immer ein bisschen Mühe mit dem Begriff. Ich glaube, das kommt auch davon, wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, mein Vater aus einer Bauernfamilie, ich das gesehen habe, es läuft ja dort schon irgendwie so zusammengeflossen. Und es ist ja auch eine Illusion, dass man einfach das Leben und quasi, das Leben ist ja auch die Arbeit. Also ich bin unglaublich happy, oder? Wenn ich eine interessante Arbeit habe. Ich glaube, es ist mehr, für mich ist einfach Work-Life-Balance gewesen, dass ich irgendwie gesagt, ich möchte genug Energie für meine Kinder. Und ich mache auch Abstrich beruflich. Und das habe ich immer gemacht. Also, Forschung ist eine unglaublich zeitaufwendige Sache. Und ich hätte mehr Papers können machen. Ich hätte, Publikationen. Ich wäre vielleicht bekannter, besser gerankt, wenn ich kein Kind gehabt hätte.
Haben Sie den Ehrgeiz gehabt? Bekannter? Ich meine, Sie sind jetzt bei Fokus.
Nein, das steht ja eigentlich der Gipfel von der... Nein, es ist natürlich schon so, wenn man einmal sich für die akademische Karriere entscheidet, dann hat man schon den Anspruch an sich selber, oder ich habe den Anspruch gehabt, das haben alle, glaube ich, dass man möglichst gute Forschung machen will, möglichst relevante, in möglichst guten Journals publiziert. Und der Anspruch bleibt, auch wenn man eine volle Professur hat, wo man eigentlich eine gewisse Sicherheit hat. Aber es ist ja gleich fürs eigene Gefühl ist es auch wichtig, dass man noch zeigen kann, ich bin noch dabei und ich mache interessante Sachen. Und ich glaube viel über die Reputation oder das Ansehen, halt wenig über Geld.
Wie geht es sich denen, wenn sie dann mal pensioniert sind?
Es geht vielen nicht so wahnsinnig gut.
Bereiten sie sich vor? Oder arbeiten sie einfach, solange sie mögen?
Also ich?
Ja.
Ich habe mir die Frage in dem Sinne nicht gestellt. Ich habe mir sie gestellt, als ich gekündigt habe, an der HSG, und ich mir einfach überlegt, was würde jetzt im schlimmsten Fall passieren, wenn all meine Mandate dort wegfallen, wenn niemand etwas würde finden, kann ich dann noch leben? Die Antwort war, ja, ich kann leben. Nicht so komfortabel wie jetzt. Aber, und dann war für mich klar, dann mache ich jetzt einfach noch das, was ich das Gefühl habe, möchte ich wirklich machen. Und das mache ich, solange ich kann.
Und da dazu gehört Reisen. Italien ist auch eine grosse Liebe. Da habe ich da richtig gelesen?
Genau.
Monika Wüttler, wo Sie als Ökonomin ins Berufsleben gestartet sind, ist die Welt eine andere gewesen. Im 89 ist Berlin der Mauer gefallen, der Kalte Krieg beendet. Ihre Söhne startet ihre Karriere in einem anderen Umfeld. Was geben Sie diesen beiden mit?
Ich glaube nicht viel anders, als ich meine Kinder mitgegeben hätte, wenn sie 20 Jahre älter wären. Das Wichtigste ist einfach, dass man das macht, das, was man möchte machen, wirklich mit Engagement macht. Dass man Freude hat an dem. Dass man auch schaut, dass eben das möglich, die Selbstständigkeit oder die Unabhängigkeit ist mir selber wichtig. Und mir ist wichtig, dass sie das auch im Auge behalten. Dass sie ihren Weg finden, wo sie können unabhängig sein und möglichst das machen, was sie gerne machen.
Dann können sie sich auch in die aktuelle Welt einfügen.
Ja, ich habe natürlich insofern das Glück, als vor allem, also eben die beiden eigentlich jetzt von ihren Interessen her Sachen gewählt haben, wo sicher kein Problem ist, gute Stellen zu finden. Ich habe mich manchmal ertappt beim Gedanken, was hätte ich jetzt gemacht, wenn einer von meinen Söhnen gekommen wäre mit etwas, wo ich das Gefühl hatte, ist ein bisschen schwieriger. Ich weiss es nicht.
Für das lade ich Sie wieder eine Stunde lang ein.
Ja, genau.
Nein, Frau Wüttler, der Zeige hat die Runde gemacht. Wir stehen am Schluss von dem Fokus. Wir freuen uns über Feedback via Fokus mit C geschrieben @srf.ch. Allerdings bleibt noch ein Musikwunsch. Mitgenommen haben Sie Gianna Nannini, Fleetwood Mac, Vivaldi oder Bocca di Rosa von Fabrizio De André. Was darf es denn sein und warum?
Ich nehme Fleetwood Mac aus dem Grund, weil das ist so etwas, wo ich immer wieder gehört habe, wenn ich so ein Gefühl hatte, jetzt bin ich wieder an einem Entscheidungspunkt, wo ich etwas machen will. Und der eigene Weg gehen ist mir eben schon wichtig.
Der Titel «Go Your Own Way».
Und es ist eine coole Gruppe, es ist die beste Gruppe ever. Würden meine Kinder sagen.
Wunderbar. An dieser Stelle herzlichen Dank, Monika Wüttler. Sind Sie da gewesen? Hat mich sehr gefreut. Ich wünsche Ihnen eine ganz gute Zeit.
Herzlichen Dank, Frau Wüttler. We'll be right back.
gibt es ein besseres Intro für eine Soundsendung wie Fleetwood Mac? Ich würde behaupten, nein. Ein herzlichen Dank an Monika Büttler, Fokus-Gästin, die diesen Track ausgewählt hat. Die ganze Sendung gibt es zum Nachhören via srf.ch/audio und gerade nachher Sounds der SRF 3 Musik oben mit viel neuer Musik. Das ist SRF 3.
Die Nachrichten von SRF um 9 mit Roger Brendlin. Die Zürcher FDP-Politikerin Vreni Spörri ist gestorben und damit eine prägende Figur des Zürcher Freisinns. Vreni Spörri starb schon vor 4 Tagen an Auffahrt. Wie der Parteipräsident der Zürcher Kantonal-FDP Filippo Leutenegger bestätigte, bekannt wurde ihr Tod heute über einen Nachruf im Tagesanzeiger. Von 1983 bis 1996 war Spörri Nationalrätin und dann bis 2003 auch Ständerätin. Mehrmals wurde die Wirtschaftspolitikerin als mögliche Bundesrätin gehandelt. Spörri saß in den Verwaltungsräten mehrerer Schweizer Grosskonzerne. Als das Swiss Air Grounding 2006 juristisch aufgearbeitet wurde, gehörte Spörri zu den Angeklagten, wurde dann aber freigesprochen. Vreni Spörri lebte in Horgen am Zürichsee, sie wurde 87 Jahre alt. Der Bundesrat soll den Zollstreit mit den USA rasch lösen. Diese Auffassung ist nach der Außenpolitischen Kommission im Nationalrat nun auch die Außenpolitische Kommission im Ständerat. Beide Kommissionen haben das Verhandlungsmandat klar gutgeheißen, das der Bundesrat als Entwurf vorgelegt hatte. Der Verhandlungsentwurf geht nun in die Konferenz der Kantonsregierungen, die auch noch zustimmen muss. US-Präsident Donald Trump will Schweizer Produkte bei der Einfuhr mit hohen Zöllen bis zu 31% belegen. Das möchte der Bundesrat verhindern. Wenn heute jemand mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe im Gefängnis sitzt, dann kann nach 15 Jahren erstmals überprüft werden, ob die Person bedingt entlassen werden kann. Künftig soll eine solche Überprüfung erst nach 17 Jahren stattfinden, also 2 Jahre später. Das will der Ständerat. Er hat eine entsprechende Änderung im Strafgesetzbuch einstimmig angenommen. Als nächstes befasst sich der Nationalrat mit der Vorlage. Ins Ausland. Die Ukraine und Russland haben sich zu einer zweiten direkten Gesprächsrunde in Istanbul